Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
NZZ Akzent. Was wir hier hören, das ist eine Szene, die so vermutlich schon in hunderten Ferienvideos aufgetaucht ist. So ganz eine wackelige Handykamera, gespanntes Warten, bis sich die Wasseroberfläche so ein bisschen bewegt und ein riesiger Buckelwald direkt vor der Kamera auftaucht.
Oh mein Gott!
Ja, das, was wir hier gehört haben, ist eine Szene aus dem Januar dieses Jahres. Da war vor der Küste Islands mehrere Wochen lang ein Buckelwal zu sehen und Whale-Watching, das ist eben eine riesige Attraktion. Also hunderttausende Touristen reisen jedes Jahr nach Island dafür. Aber die Wale, die sind auch Beute. Und ganz in der Nähe, an der gleichen Bucht, da liegt ein Ort, der heißt Hvalfjörður. Und dort befindet sich die letzte Walfangstation von Island.
Wale zu töten für kommerzielle Zwecke ist verpönt und höchst umstritten. Und doch ist der Walfang in Island immer noch legal. Warum das so ist, das erklärt uns unsere Skandinavien-Korrespondentin Linda Korponen. Ich bin Alice Grosjean. Linda, das ist irgendwie schon ein ziemlicher Kontrast. Also für die einen ist es diese Faszination, die Leute fliegen extra nach Island, um diese Wale zu sehen. Und für die anderen ist es einfach ein Business.
Genau, und das ist eben auch ein legales Business. Also es gibt weltweit heute noch 3 Länder, die kommerziellen Walfang erlauben, und das sind Norwegen, Japan und eben Island. Und wenn man sich die Geschichte vom Walfang im Nordatlantik anschaut, dann ist die auch tatsächlich ziemlich lang. Und das ist auch ein Argument, das die Walfänger immer wieder nutzen. Sie sagen, das ist eben Tradition, aber das stimmt eben nur zum Teil.
Wie meinst du das?
Ja, also Wale werden tatsächlich schon seit dem 16. Jahrhundert vor Island gejagt. Zuerst von den Basken und Holländern und später von den Norwegern und Amerikanern. Und die Isländer selbst, die jagen aber erst seit dem 20. Jahrhundert Wale.
Whales are still something of a mystery. They're mammals, for they suckle their young and have the same lungs for breathing.
Also schon damals gab es eine große Faszination für Wale. Das sieht man auch in einem historischen Film aus den 1940er Jahren.
The whales are taken on board the factory ship by means of a hole in her stern.
Das ist ein alter Schwarz-Weiß-Film und man sieht in dieser Szene ein großes Schiff. Ein Wal wird da hochgezogen über so eine riesige Rampe.
The first task is to flense the whale. This means parting the blubber and skin from the carcass.
In der nächsten Szene wird er aufgeschnitten, die Haut wird so abgezogen, es sieht aus, als ob der Wal noch so richtig dampft darunter.
Ja, das sind sehr eindrückliche Tiere und die haben ja auch etwas Mysteriöses, finde ich. Also vielleicht liegt es daran, dass sie sich eben unter Wasser bewegen und dass man sie eigentlich selten sieht. Und genau das macht die Waljagd auch sehr schwierig. Das Problem dabei ist, dass die Tiere oft sehr langsam und qualvoll sterben, weil sie eben nicht sofort getötet werden, sondern vielleicht irgendwie schlecht getroffen werden oder so. Und das war auch der Grund, wieso der Walfang verboten wurde. 1989 trat ein Moratorium in Kraft, da die internationale Walfangkommission entschieden, den Walfang zu stoppen.
Aber jetzt haben wir gesagt vorhin, in Island gibt es heutzutage immer noch legalen Walfang. Wie geht denn das zusammen?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also Island hat 2003 den Walfang wieder erlaubt, eigentlich unter einem wissenschaftlichen Vorwand. Man wollte die Ernährungsgewohnheiten der Wale erforschen und dazu muss man eben ihre Bäuche aufschneiden. Und das war dann so ein politischer Beschluss, um das Moratorium zu umgehen. Aber eben, es gab zwar diesen wissenschaftlichen Zweck, aber das Fleisch wurde dann trotzdem kommerziell verwertet, was so ein bisschen ein Zielkonflikt ist.
Wie meinst du das genau, Zielkonflikt?
Ja, also eben man hat eigentlich die Tiere getötet, um sie zu erforschen, hat dann aber gleichzeitig auch damit Geld gemacht. Ja.
So maybe we can start in the beginning. How did you even get into the whaling business?
Und eben einer, der das lange gemacht hat, ist der Gunnar Bergmann Jonsson. Den habe ich in Reykjavik getroffen. Er war 15 Jahre lang in diesem Walfanggeschäft tätig.
I was in university and I needed a summer job.
Er kam eigentlich per Zufall dazu. Also das war zuerst sein Studentenjob für ihn. Da hat er bei einer Walfangfirma das Walfleisch verkauft und er ist dann dort geblieben und hat später auch diese Firma übernommen.
And we were always trying to increase the price.
Und er sagt auch ganz klar, dass sein Ziel immer war, möglichst viel Geld mit dem Walfang zu verdienen.
So that's 50,000 kilos.
Wie viel Geld kann man denn damit verdienen?
Ja, also das hat er mir vorgerechnet beim Interview. Er sagt, man könnte pro Jahr locker 50 Tiere verkaufen und wenn man für ein Kilo 3000 isländische Kronen verlangt, dann ergibt das 150 Millionen isländische Kronen, also umgerechnet 1 Million Franken pro Jahr.
Er sagt, er könnte locker 50 Tiere verkaufen. Ganz blöd gefragt, Linda, aber also essen denn die Isländer so viel Wal? Oder was passiert damit?
Ja, das ist eine gute und sehr umstrittene Frage. Da kommt es drauf an, wen man fragt. Also Tierschutzorganisationen, die sagen ganz klar, dass nur etwa 1-2% der Isländerinnen und Isländer wirklich regelmäßig Walfleisch essen. Mhm. Der Rest wird nach Japan exportiert.
This is something that is done by the anti Whaling.
Jonsson, der hat da aber eine entschieden andere Meinung.
And we were always sold out. In some of the years we were importing whale meat from Norway to meet.
Also er sagt da, die Nachfrage in Island selbst sei so hoch gewesen, dass sie eigentlich immer sofort ausverkauft waren und teilweise sogar schon importieren mussten. Also dass die Nachfrage sehr stark da gewesen wäre.
Ja, das lässt sich jetzt hier schwer nachprüfen. Fakt ist aber, dass Walfang gerade mal 1% von den isländischen Fischexporten ausmacht. Also es ist völlig unbedeutend für die isländische Wirtschaft. Und so rentabel, wie Jonsson das sagt, war es wohl auch nicht. Mhm. Er selbst sagt, dass das eben mit den Rahmenbedingungen zu tun hat, die eher schwierig sind in Island. Aber er hat zweimal Konkurs angemeldet und 2019 da brannte seine Walfangstation ab und seither ist er Immobilienmakler, also er ist aus dem Geschäft ausgestiegen.
Wir sind gleich zurück.
In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt Ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
Linda, also ich fasse noch mal kurz zusammen. Der Walfang ist nicht gut fürs Image von Island und unter dem Strich ist er nicht mal rentabel. Wie stehen denn die Isländer und Isländerinnen selber zu dieser Frage?
Ja, also die Bevölkerung ist da relativ gespalten. Man kann eigentlich sagen, dass es so 50-50 steht nach den letzten Umfragen. Ja, eben das Absurde ist, dass es wirklich wirtschaftlich sehr unbedeutend ist als Branche, aber politisch ein riesiges Thema ist in Island. Also das zeigt sich auch an einem Beispiel vom letzten Sommer. Die grüne Fischereiministerin Svavarsdottir hat entschieden, den Walfang zu stoppen für einige Wochen. Mhm. Die Rot-Grünen, die in der Regierung sind, die sind gegen den Walfang, aber sie bilden eine Koalition mit der Unabhängigkeitspartei und die Unabhängigkeitspartei, die ist sehr stark mit der Walfanglobby vernetzt, also unter anderem Jonssons Vater politisiert für diese Partei und war auch in dieser Regierung
okay.
Mit Svavarsdottir. Und Ja, der Walfang hat zu einem Streit in der Koalition geführt, der fast zum Zusammenbruch der Regierung geführt hätte.
Also es ist doch bemerkenswert, dass im Endeffekt so ein Thema, was wirtschaftlich wenig relevant ist, im Gegenteil vielleicht eher noch ein Image-Schaden zur Folge hat durch vielleicht ausbleibenden Tourismus. Und dieses Thema ist politisch doch so relevant, dass daran eine Regierung kaputt gehen kann.
Ja, das zeigt eigentlich einfach, wie stark diese Walfänger vernetzt sind, vor allem eben mit dieser Unabhängigkeitspartei. Also die kennen die richtigen Leute und die haben da auch durchaus etwas zu sagen.
Wie würdest du jetzt sagen, wie ist es denn momentan? Oder was würdest du sagen, wie wird sich das in nächster Zeit noch entwickeln?
Ja, also dieses Jahr wurden wieder Lizenzen erteilt, aber eigentlich zu spät. Also die kommen erst im Juni und die einzige Walfangfirma in Island, die konnte die Jagd dann gar nicht mehr aufnehmen.
Also der Walfang wird irgendwie behindert, aber nicht offiziell, sondern eher so ein bisschen durch die Hintertür. So hört sich das jetzt an für mich.
Ja, also die Frage ist auch, ob die Regierung ein Verbot im Parlament durchbringen würde. Und das ist unklar und deshalb versuchen die Ministerinnen da ihre Macht dazu zu nutzen, das eben auf eher inoffizielle Arten zu verbieten.
Also in dem Fall jetzt, indem sie die Bewilligung so lange verzögern oder rauszögern, bis es eigentlich nichts mehr bringt.
Ja, also es gibt in Island eigentlich nur noch eine einzige Firma, die kommerziellen Walfang betreibt. Die gehört einem der reichsten Männer von Island und der kann es sich eben leisten, obwohl es nicht rentabel ist.
Ja.
Er ist schon über 80 und ja, also eben langsam geht da das Know-how verloren und es kann sein, dass sich das Problem in ein paar Jahren dann von alleine löst.
Vielen Dank, Linda, für diese Ausführungen und die Erklärung und deine Recherche, die du in Island gemacht hast für uns.
Vielen Dank, Alice.
Das war unser Akzent. Schön wart ihr da und bis ganz bald. Und übrigens gibt's von der NZZ jetzt auch einen wöchentlichen USA-Podcast. Da geht's um alles rund um die amerikanischen Präsidentschaftswahlen und natürlich noch ganz viel mehr. Und der Podcast heißt Amerika entscheidet. Hört doch mal rein.